Kann man nicht leicht beheben, eventuell rüber weg.
Einfach mal Luppen.
Ja, hallo, liebe einfach mal Luppenfreunde. Das wird eine ganz spezielle Ausgabe heute, das verspreche ich euch. Und ich bin sehr gut drauf. Auch wenn man mich kennt, dass ich ja eigentlich eher ein ruhiger bin. Heute bin ich sehr euphorisch. Und das hat mit sensationellen News zu tun, die fernab vom Fußball sind. Und ich will hier auch gar nicht diesen Spannungsbogen jetzt zu groß machen. Ich bin seit gestern sehr, sehr glücklicher Onkel. Und das heißt nichts anderes, als dass der Herr in der Leitung, nämlich mein werter Bruder, gestern zum ersten Mal Vater geworden ist. Und bevor ich ihn zu Wort kommen lasse, weil er kann das natürlich alles ein bisschen besser beschreiben, möchte ich natürlich auch hier nochmal meine riesengroßen Glückwünsche, was ich jeder denken kann, ich auch schon vorher getan habe, überbringen und natürlich auch sagen, dass ich sehr, sehr stolz auf dich bin, natürlich auch auf deine Frau Lisa. Und ich hoffe, dir und euch geht's gut. Hallo Felix, Grüße nach Berlin.
Schönen guten Tag, ich grüße dich. Mir fehlen ja jetzt schon mal zum Anfang fast die Worte.
Das wird eine schwierige Folge.
Auf diesem Wege. Für mich wird es eine schwierige Folge. Du hast halt schon groß angekündigt, dass es eine gute Folge wird, aber ich arbeite da gerne dran mit. Nein, ich bin absolut überglücklich. Es ist unbeschreiblich, dieses Gefühl. Du kennst das bestimmt. Alle, die Kinder haben, gerade das erste Kind, dieses Gefühl, das Kind das erste Mal auf dem Arm zu haben, das ist absoluter Wahnsinn. Ist jetzt gerade mal, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, anderthalb Tage her. Bin froh, dass ich hier ein paar Sätze geradeaus nach Hause bringen kann, ins Mikro. Wie gesagt, viel Sprachlosigkeit, aber einfach überglücklich. Und ja, du hast gerade meine Frau erwähnt, was sie da geleistet hat im Kreißsaal. Das ist außergewöhnlich, riesen Respekt auch vielleicht mal auf diesem Wege an alle Frauen, die das leisten. Das ist ja mehr als ich je zu leisten imstande wäre, glaube ich. Und ja, mein riesen Respekt da an meine Frau und an alle Frauen. Und ja, überglücklich bin ich. Das ist vielleicht das Wort, was es noch am besten beschreibt.
Ja, das glaube ich, du hast es ja richtig gesagt. Ich durfte das ja schon dreimal miterleben. Auf diesem Wege natürlich auch gebe ich das Kompliment auch gerne weiter an meine Frau, die das dementsprechend auch schon dreimal durchmachen, sag ich mal, durfte, musste. Im Endeffekt ja durfte, aber gut, jeder, der mal dabei war, ist es natürlich auch ein schweres Stück Arbeit und man ist dann einfach froh, wenn nachher alles gut ist und alles gesund und das, ja, hoffe, ist nach wie vor so. Wir haben natürlich gestern, wir hatten Spieltag, ihr wisst, wir zeichnen immer am Montagabend auf, wir hatten gestern Spieltag und ja, da habe ich dann so circa um 9.25 Uhr morgens einen verpassten Anruf von meinem Bruder gehabt und da wusste ich natürlich irgendwie schon, was die Stunde geschlagen hat, weil er ruft an dem Spieltag nicht um 9.25 Uhr an.
Und, ich ruf auch so nicht an.
Ja, das sah so nicht an. Aber schon gar nicht am Spieltag um die Uhrzeit. Und ja, habe ich mich natürlich, ja, wie man sich vorstellen kann, als jetzt stolzer Onkel unfassbar drüber gefreut. Und ich hoffe natürlich auch, dass es Lisa und dem Kind gut geht. Kannst du das einmal kurz bestätigen, bitte?
Das kann ich, auch wenn die Geburt am Ende sehr schwierig war. Geht's beiden gut. Natürlich immer noch ein bisschen Gespecht, haben beide gekämpft, aber nach jetzigem Stand hole ich sie beide.
Du auch.
Ich auch. Nach jetzigem Stand hole ich sie beide morgen nach Hause. Und da freue ich mich sehr drauf. Und wie sehr ich durcheinander war, kann man, glaube ich, daran sehen, dass ich dir gestern Abend gegen 19.30 Uhr viel Glück fürs Spiel gewünscht habe, obwohl ich ja schon um 14 Uhr gespielt hat am Mittag.
das ist richtig.
Da war ich ein bisschen durcheinander, ehrlich gesagt. Aber
ich habe das.
Ja, habt ihr trotzdem gewonnen.
Ja, gut, wenn dann an diesem Tag, ja, erstmal A, trotzdem gewonnen und B, also an diesem Tag, das hast du auch an meiner Reaktion gemerkt, habe ich das ausnahmsweise verziehen. Aber ich fand es trotzdem lustig, dass wir nach dem Spiel schon die ganze Zeit geschrieben haben und dann irgendwann kommt dann danach, ja, und viel Erfolg übrigens noch fürs Spiel. Ja, das Ja, da muss schon viel passieren, dass du so durcheinander bist. Und ja, im Endeffekt natürlich trotzdem erstmal Respekt, dass du hier heute ja vor Ort bist. Oder nicht vor Ort, sondern am Mikrofon. Einen Tag danach. Ich glaube, dass das auch nicht selbstverständlich ist und dass du trotzdem dir jetzt die Zeit nimmst für den Podcast und da Bock drauf hast, dem die Wichtigkeit gibst.
Ja, Luppen geht immer.
Luppen geht immer, ja. Nein, schön. Und vor allem, du weißt, ich habe letztes Jahr bei eurer Hochzeit gesagt, dass ich natürlich ja sehr glücklicher, dreifacher Papa bin, aber dann auch gerne mal Onkel werden möchte. Und finde ich gut, dass du auch ab und zu auf deinen großen Bruder noch hörst. Ganz toll, wirklich.
Ja, das kommt auch nicht mehr oft vor, aber da kann ich auch sagen, dass so ziemlich der erste Schuss auch gesessen hat, um hier mal ein paar Internas auszuplaudern.
Der einzigste vielleicht auch.
Weiter möchte ich nicht gehen. Ich glaube, das reicht als Aussage. Das kann man so nehmen.
Okay, dann schließen wir das Thema ab. Und auch wenn jetzt aktuell natürlich gerade für dich nichts wichtiger ist, schauen wir natürlich, dass wir hier einen schönen Podcast hinlegen. Und da geht's direkt weiter. Sportlich ein kleiner Rückblick. Du hattest ja in dem letzten Podcast auch angekündigt, mit Union im letzten Spiel Bremen helfen zu wollen. Das ist erfolgt und hast dafür ja auch viel Lob von Bremer Fanseite bekommen und unter anderem auch Ankündigungen für Bierlieferungen und so weiter. Ist dann da alles angekommen mittlerweile?
Alles glaube ich nicht, weil dafür wäre es auch viel zu viel. Es ist aber wirklich ein ganzer LKW mit Bier angekommen bei uns am Stadion und der war sogar persönlich mit Brief an mich adressiert. Ich war jetzt seitdem nicht mehr beim Stadion, aber ich glaube, das werde ich mir noch abholen und glaube trotzdem, dass auch noch weiteres folgen wird. Also hoffe ich zumindest. Ja, auf jeden Fall gab es sehr viele Nachrichten auch von Bremen-Fans, von Bremen-Verantwortlichen, Bremen-Spielern, aber vor allem unzählig viele von Fans und das hat mich sehr gefreut, ehrlich gesagt. Ich habe auch versucht, jeder Einzelne zu lesen. Hat mir sehr viel bedeutet. Habe sehr viel Dankbarkeit gespürt. Und für mich als jemand, der sowieso auch mit Bremen eine sehr gute Verbindung hat, der immer noch, dem der Verein immer noch sehr viel bedeutet, hat mir das selbst ja auch am meisten Freude bereitet, ich habe ja nicht alleine gespielt, aber dass wir helfen konnten, das hat mir schon persönlich sehr viel Freude bereitet. Aber wenn man dann noch zusätzlich einfach so Bier geliefert bekommt, dann ist das Glück perfekt, glaube ich.
Ja, hast du denn euren Trainer Bescheid gesagt, dass du da spielen musst, weil du immerhin motiviert bist, Bremen zu helfen? Oder war das, ich meine, das war jetzt, glaube ich, seit langem auch mal dann ein Startelf-Einsatz wieder. Hatte das damit was zu tun oder war das einfach, war das halt einfach so?
Ich habe nicht extra den Weg gewählt zu ihm und gesagt, dass ich spielen muss, aber ich glaube, er wollte das Spiel gewinnen, deswegen hat er die Variante so gewählt.
Ja, genau, oder hat den Podcast gehört.
Aber ich glaube, unser Trainer ist da menschlich schon top. Der kann da so ein bisschen auch, hat da ein bisschen Gefühl für und hat mich dann Gott sei Dank spielen lassen. Wir konnten helfen und war ein gelungener Nachmittag. Und jetzt müssen das die Bremer dann auch ausnutzen am Ende. Ich glaube, das Rückspiel wird schwer genug. Wir nehmen ja jetzt hier am Montag auf. Wenn das Ding hier raus ist, dann ist das Spiel ja schon vorbei. Deswegen hoffen wir mal, dass das auch genutzt wird jetzt von den Bremern im Rückspiel.
Ja gut, wenn nicht, muss man auch sagen, muss man auch ehrlich sagen und ich auch als großer, zumindest mal ehemaliger Bremen-Fan, dann ist es leider auch so und dann ist es auch nicht verdient. Ich meine, mehr zweite, dritte Chancen bekommen kann man nicht, dann noch Schützenhilfe bekommen und wenn man es dann eben gegen Heidenheim nicht schaffen sollte, dann ist es auch am Ende der Tage irgendwo verdient.
Ja, was heißt denn ehemaliger Bremen-Fan? Seit wann bist du denn kein Bremen-Fan mehr?
Ja, also der Fußball, in den ich mich damals ein bisschen verliebt habe, der wird schon ja ein paar Jahre nicht mehr gespielt. Die Person, weswegen ich großer Bremen-Fan, ja, zumindest der Große war. Ich will natürlich, dass Bremen weiter Bundesliga spielt, aber auch diese Personen sind nicht mehr da. Unter anderem gehörst auch du dazu. Ich kann sagen. Von daher ist das zumindest ein bisschen bisschen abgeschwächt worden in letzter Zeit. Aber du hast ja das Hinspiel gegen Heidenheim, glaube ich, da als großer The Zone-Experte analysiert. Was sagst du denn dazu? Wir haben an dem gleichen Abend gespielt gegen Getafe und habe mir da, sage ich mal, in der Kabine vorm Spiel noch so 25 Minuten angeguckt von der ersten Halbzeit Bremen gegen Heidenheim. Und
das macht man einfach mal so in der Kabine, sich nochmal andere Spiele anschauen, kurz vorm Spiel.
Ja, das ist kein Ding, das macht man so. Und da habe ich auch, muss ich aber sagen, war noch so ein bisschen verschenkte 25 Minuten. Ne?
Oder bei euch geht es ja eigentlich auch nur noch um die Meisterschaft, da kann man nach vorm Spiel nochmal ein bisschen irgendwo in ein anderes Spiel schauen.
Nein, es ist dann auch ein bisschen Zeitvertreib, bis man dann rausgeht zum Warmmachen. Aber das, was ich da in diesen 25 Minuten gesehen habe, das hat mich zumindest mal von Bremer Seite auch nicht zufrieden bestellt. Du hast das ganze Spiel gesehen und analysiert. Ja, wie hast du das gesehen? Also jetzt für mal wirklich ein Relegationsspiel, wo es um alles geht.
Ja, wenn du die 25 Minuten gesehen hast, der Rest war eigentlich genauso. Es war das ganze Spiel eigentlich gleich. Da wollte keiner Fehler machen oder jeder hatte Angst, Fehler zu machen. Und was aber für so ein Spiel, wo du gerade auch von Bremer Seite extrem unter Druck stehst, da spielst du, glaube ich, auch anders als in einem regulären Saisonspiel, weil ich glaube, dass das die Beine schon schwer macht, dieser Druck. Du kennst das nicht, ja, haben wir oft besprochen.
Ja, es ist ein anderer Druck, ne? Also jetzt vielleicht nicht um absteigen, aber wenn ich zum Beispiel
ein paar Tage vorher sehe, dann... Ich meine, du kennst in welche Richtung.
Ja, okay, vielleicht anders, aber das Gegenbeispiel ist ja die Tage davor gegen Köln, wo es ja auch um alles ging und da gewinnen sie 6-0 oder 6-1 oder was auch immer. Von daher, ja, ich fand es auch einfach so nicht gut. Aber wie du richtig gesagt hast, ich glaube jetzt parallel zu unserer Aufnahme wird das Rückspiel angepfiffen und ich hoffe, dass sie sich ein bisschen steigern können und dann irgendwie drinbleiben.
Ja, ich schaue mal nebenbei ab und zu mal aufs Ergebnis dann.
Ich schaue ab und zu mal aufs Ergebnis, ja.
Wenn ich irgendwie nicht reagiere, nicht antworte, dann schaue ich gerade aufs Ergebnis.
Alles klar, sehr gut. Beim letzten Podcast haben wir kurz deine persönliche Situation besprochen. Damals hattest du ungefähr noch eine Woche Vertrag. So, jetzt circa seit einer Woche nicht mehr, weil da der Stand jetzt ausgelaufen ist. Gibt's da irgendeinen neuen Stand? Gibt's da irgendwelche Infos? Ich meine, du hattest jetzt natürlich einige Tage auch völlig zu Recht was komplett anderes im Kopf, wie wir zum Anfang der Folge gehört haben. Aber sicher ist das auch nach wie vor sehr im Hinterkopf, oder? Wie es weitergeht?
Ja, ich habe mich schon sehr gut ans Arbeitslosenleben gewöhnt, muss ich sagen, die erste Woche. aber ich glaube, das werde ich auch trotzdem nicht lange aushalten. Also ich habe ja letzte Folge wirklich versprochen, dass ich heute mehr sagen kann. Das Versprechen muss ich...
Ist RTL 2 eine Option?
Das ist, ja, man darf nichts ausschließen, wenn man arbeitslos ist. Ne? Man muss ja immer so ein bisschen sich alle Optionen offen halten. Ne? Und ich habe ja wirklich in der letzten Folge versprochen, dass ich heute mehr sagen kann. Aber dieses Versprechen muss ich leider brechen, weil kann ich nicht. Es ist immer noch nichts entschieden, was meinen Verbleib oder Weggang hier von Union Berlin betrifft. Noch kann ich was anderes Konkretes sagen. Von daher mache ich jetzt aber nicht den Fehler und sage, ich kann das bei der nächsten Folge sagen. Und wenn ich das dann wieder nicht machen kann, dann
hoffentlich.
Dann hört uns ja hier auch keiner mehr zu, dann nimmt uns ja auch keiner mehr ernst. Mich zumindest nicht.
Zumindest ja gut, aber das war von Anfang an auch so.
Zumindest ein Teil hat es ja bis jetzt gemacht. Und deswegen kann ich da nichts Konkretes sagen, das tut mir leid. Aber sobald es der Fall ist, wird es natürlich hier ausführlich erklärt und vielleicht sogar exklusiv verkündet.
Aber was glaubst du, woran verkündet. Das liegt? Ist das noch ja, natürlich, wo sonst?
Na klar.
Wo sonst als hier? Aber was denkst du grundsätzlich, also jetzt mal auch so ein bisschen weg von deinem Fall, woran das so ein bisschen hängen kann? Ich meine, ich finde gerade jetzt so, viele haben ja auch durch Corona natürlich ein paar Probleme finanziell und da bist du ja in meinen Augen, der nicht zuletzt auch in den letzten Wochen auch noch viel Bundesliga gespielt hat und das auch absolut ordentlich und du bist zusätzlich ablösefrei. Ja, eigentlich ein guter Kandidat. Oder meinst du, es ist jetzt einfach auch noch zu früh, dass viele Vereine erstmal schauen müssen, wo sie sind und später Entscheidungen treffen? Das kann natürlich auch sein.
Ja, das ist auf jeden Fall so, dass der Transfermarkt sehr langsam in Bewegung kommt. Ich glaube, viele haben echt Probleme mit der Situation, wissen, glaube ich, gar nicht, wie ihr Budget überhaupt aussieht für nächste Saison. Und dazu kommt einfach, dass die Transferphase ja mindestens bis Oktober gehen wird. und sich so viele Vereine ja bestimmt einfach auch Zeit lassen. Und wenn die Saison im September anfängt, vielleicht auch gucken, okay, wir warten ab, wenn irgendwo ein Spieler bei einem größeren Verein nur auf der Bank sitzt und da unzufrieden ist, dann können wir den vielleicht immer noch Ende September, Anfang Oktober holen, weil die Transferphase, ja, die ja sonst, glaube ich, wann ist die mal zu Ende? 30. August? Ich glaube,
da habe ich lange nichts mehr mit zu tun gehabt, weiß ich nicht.
Ja, und wenn die dann bis Oktober reingeht, dann lassen sich die Vereine halt auch dann einfach mehr Zeit, weil sie wissen, sie können dann immer noch mal reagieren. Deswegen ist das alles so ein bisschen langsam auf dem Transfermarkt und ich glaube, Geduld ist da angebracht. Aber wie gesagt, ich habe gerade hier ein anderes Thema zu Hause, was mich jetzt die nächsten 7, 10, 14 Tage erstmal gut ablenken lässt und auch viel, viel wichtiger ist.
Und auch mit Sicherheit ausfüllt. Gut, da bleibe ich aber natürlich dran.
Ja, bitte.
Da wollen wir natürlich, und ich bin auch ziemlich sicher, dass da noch eine gute Lösung gefunden wird.
Sag mal, was ist eigentlich hier Meisterschaft und so? Ist ja nicht mehr lang bei euch, ne?
Das ist richtig. 4 Spiele noch.
Aber ich hab mir jetzt mal den Spielplan angeschaut, ne? Bei euch. Das ist jetzt auch schon ein bisschen ungewöhnlich, ne? Ihr spielt jetzt Freitag, dann Montag und dann Mittwoch. Das ist jetzt einmal ein Spielplan, den man so auch selten hat, oder?
Ich glaube Donnerstag. Ich glaube, du hast falsch geguckt. Ich glaube, wir spielen Freitag, Montag, Donnerstag, Sonntag. Auch das ist sportlich. Also es wären. Nein, ich glaube, du musst einsehen, dass wir Donnerstag spielen und Sonntag. Auch ich habe da mal nachgeschaut. Wir werden das überprüfen und wir werden ja auch den Beweis dann irgendwann bekommen. Aber wir werden Donnerstag spielen, um dir das an dieser Stelle zu sagen. Und trotzdem ist das natürlich nochmal, ja, eine sportliche, ja, letzte, ja, was sind das, 9 Tage? Dann nochmal 4 Spiele in 9, 10 Tagen ist dann nochmal, ja, wirklich nochmal ein Brett. Und ja, man will, dass wir uns das dann auch wirklich verdienen. Ich hoffe, dass es natürlich am Ende reicht. Aktuell sieht es ganz gut aus, wir sind 4 Punkte vor. Aber es ist auch immer trotzdem noch, wenn man auch beispielsweise die letzten 3 Spiele sieht, die wir zwar alle gewinnen,
nicht immer schön.
Die waren nicht immer schön, da bin ich komplett bei dir. Wir gewinnen sie, das ist so ein bisschen der Unterschied zu den letzten Jahren. Also da waren Spiele jetzt dabei, die hätten wir im letzten Jahr noch verloren oder unentschieden gespielt. Dieses Jahr gewinnen wir und man sagt ja, das ist eigentlich ein gutes Zeichen und ich deute das auch mal so. Aber es wäre schon auch nicht schlimm, wenn wir uns für die letzten 4 Spieltage nochmal ein Stück verbessern, weil
ja, ist nicht schlimm. Ich hab genug Bier da jetzt. Ich kann mir das alles mit Bier, da geht das schon. Da sieht das auch gut aus.
Ja, es war ja hier auch keiner, dass man die 4 Punkte noch verspielt. Und ja, beim nächsten Podcast in 2 Wochen können wir ein Resümee ziehen.
Feiern wir die Meisterschaft, sagen wir jetzt mal so. Oder können wir doch mal jetzt mal ein Versprechen, was wir dann auch halten oder was du dann zumindest auch hältst, oder? Feiern wir die Meisterschaft in der nächsten Folge.
Ja.
Alles klar, das nehme ich als klares Ja. Gut.
Weil wenn nicht, melde ich mich nicht mehr. Dann gibt es keinen Podcast mehr geben.
Das Ende.
Nein, Spaß. Auch dann werde ich mich stellen. Natürlich deinen Fragen. Es kommt gerade der Live-Ticker. 1-0 für Bremen.
Siehst du, guck mal.
Ja, 3. Minute. Eigentor Heidenheim, wie auch sonst.
Das ist im Endeffekt egal. Jetzt brauchen sie 2.
Das ist im Endeffekt egal. Jetzt brauchen die 2 und jetzt sieht es schon wieder nach Bundesliga aus. Na gut.
Da würde man da jetzt sagen, nach 3 Minuten, da steht, ist der Matchplan schon wieder auf den Kopf gestellt, ne? So würde jetzt der Kommentator sagen.
Könnte man sagen. Vor allem mit einem Eigentor rechnet man ja erst
vor allem für Heidenheim.
Ja, Bremen seiner hat sich bestätigt. Die sind ganz klar auf Eigentor gegangen, glaube ich, heute.
Ja, sicher. Nach 3 Minuten.
Wir machen weiter. Und wie in jeder Folge haben wir uns natürlich auch diesmal sehr intensiv mit den wieder sehr vielen Kommentaren und Fragen an uns. Danke dafür, bitte weitermachen. Ihr seht, das findet Gehör und das wird auch in Zukunft Gehör finden. Wir können nicht immer alle Fragen beantworten, das ist klar, aber wir haben sie alle gelesen. Und
wir können es versuchen.
Wir können es versuchen, aber wir haben auch heute einfach mal wieder 3 rausgepickt. Und die erste kommt von...
Die erste mache ich mal.
Ja, mach.
Zumindest, ich lese sie mal vor. Die kommt von Norman. Norman, vielen Dank. Mich würde interessieren, wie ihr die Stimmung als Spieler in den Stadien erlebt. Wer sind die lautesten Stadien in Deutschland und wie beeinflusst euch das zum Beispiel bei Auswärtsspielen? Ist es motivierend oder teilweise angsteinflößend? Das gleiche gilt natürlich für La Liga. Welcher Verein bietet hier eine extreme Atmosphäre? Und kann man dies mit der Bundesliga vergleichen? Und dann noch die kurze Anschlussfrage, wie sehr vermisst ihr diese Atmosphäre? Dazu kam auch eine zweite Frage von Markus. Der sagt, wir haben ja schon in diversen Stadien in Deutschland, Europa, auf der Welt gespielt. Gibt es vielleicht eine Top 5 an Lieblingsstadien, auf die wir uns beide einigen können?
Das weiß ich nicht, das werden wir jetzt sehen. Vielleicht erstmal so ein bisschen zur ersten Frage. Also jetzt mal unabhängig jetzt vom Namen, ist es für dich motivierend oder angsteinflößend?
Angsteinflößend auf jeden Fall nicht. Obwohl ich habe ein Erlebnis, das hat jetzt auch nichts mit Angst zu tun, aber das war schon sehr intensiv, gehabt in Dortmund. Dortmund allgemein war ja auch die Frage zu den lautesten Stadien in Deutschland. Da ist Dortmund auf jeden Fall ganz vorne. Und wir hatten vor 3 oder 4 Jahren mit Union in der zweiten Runde im DFB-Pokal Dortmund auswärts zugelost bekommen. Und sind dann sogar da ins Elfmeterschießen gekommen. Und ich habe gedacht, okay, bist Kapitän, übernimmst Verantwortung, gehst direkt als Erster an den Punkt, um den Jungs Sicherheit zu geben. Und bin ich dahin, habe mir den Ball auf den Punkt gelegt und das war halt direkt vor der Südtribüne. Und da kam dir ein Pfeifen entgegen, das hat sich angefühlt echt wie Gegenwind. Und das war brutal laut. Und da muss ich sagen, habe ich den Jungs dann doch keine Sicherheit gegeben, weil ich dann verschossen habe. Aber das war schon extrem laut. Also in Deutschland auf jeden Fall Dortmund, würde ich sagen. Aber nee, angsteinflößend nicht. Das ist schon, macht schon Spaß, vor vielen Zuschauern zu spielen, vor richtig guter Atmosphäre.
Oder? Ja, ich finde das auch. Also ich finde das auch fast egal, ob es für dich oder gegen dich ist. Aber ich finde, gerade aktuell merkt man es ja extrem, wie sehr es fehlt. Also wir haben gestern in Bilbao gespielt. Das würde ich jetzt mal für Spanien als eins wirklich der lautesten Stadien nennen. Aber gestern jetzt eher nicht, weil da merkt man einfach schon, dass das sehr fehlt. Ansonsten in Spanien fand ich immer das alte Atletico Madrid Stadion, das Calderón, richtig eklig, haben Leute gesagt. Also war auch alte Stadien. Natürlich, es war richtig, richtig laut. Natürlich, gerade wenn wir mit Real gegen Atletico gespielt haben, ist dann sowieso natürlich auch so ein bisschen Hass in der Luft. Dazu war es auch noch richtig laut und auch richtig das Stadion. Also du bist so zu den Kabinen gegangen, da musstest du geduckt gehen, weil aufrecht ging nicht. Der Gang war zu flach. Dann auch wirklich, also so dieses Klischee, ne? Was normalerweise jetzt nicht in der ersten Liga in Spanien ist, sondern wirklich nur kaltes Wasser bei den Duschen und klein und geil. Richtig eklig. Und dann kommst du raus und dann fliegt dir natürlich da auch die Stimmung entgegen und der Hass. Also da war nicht schlimm, ich habe da nichts dagegen, aber von der Stimmung her war das schon sehr, sehr, sehr speziell. Deutschland bin ich bei dir, Dortmund, Frankfurt finde ich auch immer oder fand ich auch immer sehr, sehr laut. Ich fand auch Hamburg immer, muss ich sagen, sehr laut und vielleicht aber auch einfach nur gut, weil vorher klar war, dass du gewinnst. Aber gut. Wir gehen
das war eine kleine
mal
Spitze,
weiter.
Ne?
Hast du denn eine Top 5 an Stadion? Also jetzt mal unabhängig von der Atmosphäre. Wir waren ja eben bei der Atmosphäre und jetzt irgendwie Top 5 Stadien, in denen du gespielt hast. Jetzt neben dem Volksstadion in Greifswald.
Ja, das ist gar nicht so leicht. Muss natürlich dadurch, dass ich 5,5 Jahre in Bremen und jetzt schon 4,5 Jahre hier in Berlin gespielt habe, die beiden Stadien muss ich nennen. Alte Försterei und Weserstadion. Da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Ansonsten ja Dortmund wirklich. Ich finde Köln auch nicht schlecht. Die Hymne vorm Spiel ist schon immer, das ist schon geil, das zu hören. Fand die Stimmung in Köln, muss ich sagen, richtig gut. Und sonst kann ich mich an mein erstes Champions League Spiel, erstes und einziges Champions League Spiel erinnern. Das war
noch. Du hast das eben so gesagt. Ja, also die anderen 100.
Ja, ich hab mich ja nochmal gefangen jetzt. Ich habe ja gesagt, heute nicht.
Ja, hättest du jetzt für eins zu verkaufen können jetzt. Also hätte man dir
geglaubt. Ich bin nicht ganz so konzentriert. Aber das war auch die alte White Hart Lane in Tottenham. Das, ich weiß nicht, ja, wer sich da noch dran erinnert. Das war schon geil. Da war schon geile Stimmung. Habe ich jetzt 5 genannt? Ja, ne? Ja, 5. Jetzt bist du dran.
Ja, ich meine, du warst ja gerade in England, da bleiben wir mal. Anfield Road ist super, Old Trafford ist super, also Anfield Road Liverpool, Old Trafford Manchester, wirklich top Stimmung. Vielleicht jetzt nicht die absolut schönsten Stadien, auch wieder nicht von innen, auch Manchester ist nicht schön von innen, auch Liverpool nicht, da müssen wir ganz ehrlich sein. Aber ansonsten Wembley ist super, Wembley ist ein super Stadion, aber ansonsten vielleicht ist das jetzt ein bisschen parteiisch, wahrscheinlich sicher sogar, aber ja, das Bernabeu, wer mal da war, an einem schönen Champions League Viertelfinale, Halbfinalabend, Rückspiel, wo zur Not sogar auch noch irgendwie was gedreht werden musste am Ergebnis, das hat schon oft Gänsehaut gemacht. Also was da dann los ist, oder natürlich auch die Klassikos, das ist sensationell, weil du natürlich dann auch.
Hast du das Gefühl, dass die Fans auch schon so ein Spiel dann entscheiden können da bei euch?
Die können es definitiv pushen oder in eine Richtung bringen, weil natürlich ist. Weil wenn man sich aussuchen kann, sag ich mal, ich habe nichts dagegen, wenn 90.000 dich auspfeifen, aber wenn man sich aussuchen kann, ist es natürlich cool, wenn die dich komplett pushen und das auch die ganze Zeit. Und du musst ihnen natürlich auch mal auf dem Platz ein bisschen Futter geben, dass sie dabei bleiben, ne? Also wenn du 3
das ist ja der Unterschied, das ist ja der Unterschied zu uns hier. Weil wenn hier wirst du nie ausgepfiffen, da wirst du immer unterstützt. Bei euch ist es ja wirklich dann auch mal so ein kleines Theaterpublikum,
auch schon passiert,
wenn es gut läuft.
Auch schon passiert, richtig. Auch schon passiert, ist richtig.
Ja.
Aber wirklich, sag ich mal, zum großen Teil auch dann wirklich helfend. Und gerade die Spiele, die ich jetzt angesprochen habe, da ist schon auch richtig Gänsehaut im Stadion, wenn dann, wie gesagt, die 90.000 da sitzen und dich pushen und dann machst du auch noch was dafür, sag ich mal, auf dem Platz, dass nichts verloren ist, dass immer eine Chance da ist, und dann ist es schon Wahnsinn, der Support. Ja, danke für die Fragen. Jetzt kommen wir zum zweiten. Und zwar kommt die von Ben und zum Thema Rückennummern. Ich lese mal kurz vor. Was hat es eigentlich mit euren Trikotnummern auf sich? Gab es dafür Vorbilder? Gibt es andere Sportler, die diese Nummer tragen, die ihr respektiert? Was ist die Geschichte hinter eurer Nummer? Kurz merken, Anschlussfrage von Ruven. Welche Rückennummern wollt ihr euren Teamkollegen noch abluchsen? Insbesondere die Nummer 39, die Toni mal getragen hat, ist ja nicht die gängigste Rückennummer unter Fußballern. Warum hattest du die? Ich beantworte mal einmal kurz die zweite Frage, weil die schnell beantwortet ist. Es gab nachher, also ich war junger Spieler, war 17, kam zu den Bayern Profis, da war es mir grundsätzlich mal egal, welche Nummer. Und dann gab es noch zwei Kacknummern, die da frei waren. Und eine war die 39 und die habe ich einfach genommen. So, ist die Geschichte schnell erzählt. Zum ersten, Trikotnummern, sag was.
Ja, was soll ich sagen? Also jetzt aktuell habe ich ja die 23 oder seit...
Aktuell hast du gar
nichts. Habe ich die 23. Ja gut, aktuell habe ich eine Nummer beim Arbeitsamt, das ist richtig, eine Kundennummer.
Ja, aktuell.
Aber... Die letzten 4,5 Jahre hatte ich ja die 23 und man muss ja mal, wenn man den Verein wechselt, wenn man irgendwo hinkommt, muss man ja erstmal gucken, was ist noch frei. Und da wir ja sehr große Basketballfans sind, oder ich auch, und die 23 ja von vielen auch in Anlehnung an Michael Jordan getragen wird, war das für mich auch so ein Grund, sagen, okay, nehme ich die 23, MJ, Air Jordan, kann man machen, ist eine coole Nummer.
Seid gleiche Typen.
Ungefähr, ja, von der Sprungkraft zumindest. Und in Bremen hatte ich die 18, aber das hatte keine großartige Bedeutung. Vielleicht hatte ich die damals genommen, weil du die da auch in der Nationalmannschaft getragen hattest.
Aha.
Aber
nicht vielleicht.
Aber da kann ich mich nicht mehr so dran genau erinnern. Aber sonst früher hatte ich ja im Nachwuchs, da musste ich immer die 9 haben. Da war ich auch noch Stürmer, Mittelstürmer. Da habe ich die Dinger gemacht vorne. Da wollte ich immer die 9 haben.
Muss ich leider bestätigen, dass er damals ein sehr guter Stürmer war.
Ja, da musste ich auch immer die 9 haben. Das war für mich Gesetz. Aber jetzt, seitdem ich Profi bin, habe ich es nie geschafft, die 9 zu bekommen. Und Stürmer bin ich auch nicht mehr. Von daher war es dann wohl halt so ein Kindheitsding. Ja, das ist so meine Geschichte mit den Trikotnummern. Bei mehr Vereinen habe ich
aber nicht großartig gespielt. Hast du, wenn du jetzt hier sagst, 23 Michael Jordan, gibt's noch, ja, hast noch einen anderen Aberglauben im Fußball irgendwie, was du irgendwie mal immer gemacht hast oder nicht? Oder gab's da irgendwas oder bist du da so wie ich?
Also ich gehe immer mit dem rechten Fuß zuerst auf den Platz, frage mich nicht warum.
Okay. Ist Gefühl. Beantwortet damit.
Ist frage Gefühl. Ich auch jetzt nicht. Nee, aber jetzt musst du mal hier Trikotnummern. Hast ja 39 hast du beantwortet, aber jetzt hast du dir 8. Aber auch nicht aus einem bestimmten Grund, oder?
Nein, also bei der 8 tatsächlich nicht. Es war damals so, während der Verhandlung mit Real, da war das aber noch nicht fix, aber war schon so, dass der Florentino Perez, also während noch der Verhandlung, schon gesagt hat, so die 8 ist hier schon reserviert für ihn. So, und dat, wenn er das mal so sagt, dann nimmt man das auch so hin, ne, würde ich sagen. Und dann seitdem habe ich die 8. Also es ist ja dann bekanntermaßen zu einer Einigung gekommen und seitdem habe ich die 8 und kann mich mit der 8
identifizieren. Das ist ja das Problem bei mir. Wir sind uns halt, ich bin mit Florentino, bin ich mir auch nicht über die Nummer einig, deswegen stocken die Verhandlungen gerade.
Ja, ich glaube auch. Nein, aber es war in der Nationalmannschaft war es tatsächlich so, da hatte ich ja dann, wie du richtig gesagt hast, gerade die 18 und dann kam der Zeitpunkt, weil Poldi hatte noch die 10 und Mesut Özil hatte die 8. Dann war es irgendwann so, dass Poldi aufgehört hat und Mesut unbedingt die 10 haben wollte. So, die hat er dann auch genommen und schwuppsiups war die 8 frei und seitdem habe ich zugeschlagen. Hat er gesagt, hier abgeluchst. Habe ich quasi abgeluchst, die 8. Und so dass ich da einheitlich was Verein und Nationalmannschaft betrifft, die gleiche Nummer tragen konnte. Weißt du, früher Trikotnummer, du hast ja gerade gesagt, du hattest immer die 9. Keine Ahnung, F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend oder was auch immer. Weißt du noch, welche Nummer ich da immer hatte?
Ich glaube 7, oder?
Das ist richtig. Ich hatte immer die 7 und wollte auch immer die 7. Und jetzt kommt die Anschlussfrage. Warum? Weißt du noch, warum?
Ja, ich glaube ja. Ich glaube, du hattest mal so ein ganz altes Werder-Trikot von Mario Basler, oder?
Ist richtig.
War das so? Hat er die 7 gehabt?
Ist richtig.
Geil. Richtig beantwortet. Das war ist nicht richtig. Also mal ganz ehrlich, es ist nicht vorbereitet gewesen, die Frage. Ich kann mich da wirklich nicht dran erinnern.
Ja, natürlich nicht. Ich will dich ja auch hier eigentlich ja gerne auch mal vor den Kopf hauen, aber hat nicht geklappt jetzt. Ja. Nee. Und ich hatte dann irgendwie in der Jugendnationalmannschaft, ich hatte dann später nochmal die 10 und das ist einfach zu erklären, das war Johan Miku, Werder Bremen, alte Werder Bremen-Fanzeit, mein absoluter Lieblingsspieler. Mit der 10 habe ich dann gerne auch die 10 getragen in der Jugendnationalmannschaft.
Aber warst du ein richtiger Basler-Fan eigentlich früher? Ja, ne, der war schon geil.
Ja, oder immer noch. Hat mir gefallen.
Oder ne? Immer noch.
Ja, immer noch, ich weiß, ja, gut, aber nein, war natürlich irgendwie ein genialer Spieler, ne, muss man sagen. Also ein spezieller Spieler auch, aber auf jeden Fall einer, den man beim Fußballspielen, finde ich, gerne zugeschaut hat, weil immer was Geniales gemacht hat. Einen ganz feinen rechten Fuß gehabt. Gibt's nichts weiter zu sagen. Hat sicherlich auch seine, sag ich mal, seine Macken. Aber auch das ist ja nicht so schlimm, aber habe ich gern zugeschaut, ja. Damals Nummer 7 wegen Mario Basler.
Ja, sehr gut, dann hoffen wir mal, dass Ben und Ruben jetzt zufrieden sind mit den Antworten. Vielen Dank nochmal für die Fragen. Eine machen wir noch, oder?
Eine geht noch.
Eine machen wir noch. Machen wir mal hier, du warst ja vor ein paar Monaten bei unserem Podcast-Kollegen und geschätzten Freund Klaas Häufer-Umlauf in der Sendung Late Night Berlin. Und da lese ich jetzt mal vor die Frage von Noah. Ich habe eine Frage an Toni. Du warst ja vor einem Jahr oder so, also vor einem Jahr, doch nicht vor ein paar Monaten, bei Klaas bei Late Night Berlin und hast irgendwem Insta-Kommentare geschrieben. Ich glaube CR7 und Thomas Müller und dem DFB. Wie hast du das wieder in Ordnung gebracht? So, er hat jetzt die Beispiele genannt. Ich glaube, da waren sogar noch mehr, aber er hat jetzt die Beispiele genannt. Ronaldo, hast du da wohl einen Kommentar geschrieben? Und wir hören mal rein, wie sich das da angehört. Erstmal hat die Geschichte.
Es geht ja direkt unter das Foto. Du könntest zum Beispiel drunter schreiben, was hältst du von Wish I Was The Rock?
So, jetzt musst du uns das mal bildlich darstellen oder kommentieren.
Ja, das ist... ja, Das mache ich. Auch das war damals natürlich nicht vorher abgesprochen. Von daher hatte ich natürlich auch irgendwie leichte Zweifel. Aber wenn du dann natürlich stehst, musst du es durchziehen. Der Hintergrund war, ich sollte quasi kommentieren unter ein Instagram-Foto, was Cristiano hochgeladen hat, wo er in üblicher Pose, oberkörperfrei, ich glaube in Boxershorts, so an so einem Felsen sich so anschmiegt, würde ich fast sagen. So, und ich sollte halt da drunter kommentieren, wish I was the Rock, was für unsere rein deutschen Zuschauer nichts anderes heißt, als ich wünschte, ich wäre der Felsen. Und ja gut, ne, da ist mir natürlich irgendwie schwer über die Finger gekommen, das da einzutippen, aber ja, gut, kein Problem.
Hast du wieder in Ordnung gebracht mit ihm, oder?
Es gab keinen Ärger, ich glaube, er hat es nie mitbekommen.
Hat er gar nicht wahrgenommen.
Ja, das ist richtig. Naja.
Wurde ja, eiskalt ignoriert von ihm.
Wurde ich ignoriert, aber ist okay in dem Fall, ne?
Das ist okay, ja, Gott sei Dank. Ja. Gut, was haben wir noch hier? Thomas Müller, da hören wir auch mal rein kurz.
Vermisse dich hier bei Real, niemand riecht so schön nach Leberkäse wie du.
Das hast du unter seinem Bild gepostet.
Ja, richtig, da ist das Bild auch gar nicht so wichtig, sondern der Post. Ja, was soll ich dazu sagen? Das Gute ist bei Thomas, egal ob man sich da jetzt rechtfertigt oder nicht, weil man muss sich das vorstellen, wir haben ja die Sendung und die wurde ja auch aufgezeichnet. Das heißt, die Kommentare gehen natürlich live raus zu dem Zeitpunkt von meinem Account und die Sendung wird aber erst später gezeigt. Das heißt, wenn die das halt natürlich lesen, ohne die Sendung vorher gesehen zu haben, könnte man natürlich denken, was will er jetzt sagen? Was will er von mir? aber auch das habe ich nicht klargestellt, weil Thomas ist da eine gute Wahl, der kann da sehr gut damit
lesen. Ich glaube, der hat da sogar drauf reagiert gehabt.
Ja, kann sein.
Ich glaube, der hat dir da irgendwie noch der hat dir da irgendwie
er
noch
oder derjenige, der es halt macht dort. Okay, da reden wir jetzt nicht weiter drüber. Nächster.
Gut, ja, da hören die Leute schon genau hin, aber egal. Dann einen haben wir noch, DFB, da gibt es auch nochmal einen Ton dazu.
Hey, liebes DFB-Team, ich kann es euch ja sagen, Fortnite ist viel geiler als Fußball.
So, und trotzdem wurdest du wieder eingeladen zur Nationalmannschaft, oder?
Ja, ist richtig. Das Problem war, dass das natürlich noch gar nicht so lange nach der WM war, diese Sendung. Und da natürlich noch irgendwie so ein bisschen die Anspannung oder die, sag ich mal, die Kritik noch ganz leicht im Raum stand zum Vorrunden aus 2018. Und auch in dem Fall natürlich ist zeitlich nicht ideal war, dass natürlich dieser Kommentar vor Sendungserscheinung rausgeht. Aber auch da, glaube ich, hat der DFB ein Auge zugedrückt und mich tatsächlich nochmal eingeladen. Was aber, und das muss ich noch dazufügen, bei diesen drei, sage ich mal, nicht das Problem ist, weil ich, was heißt bei diesen drei, der DFB, aber ich natürlich überall irgendwie alle kenne, noch ein Kommentar in dieser Sendung, da hat jetzt der Noah hier nicht nachgefragt, war zu Capital Bra. So. Und da habe ich natürlich jetzt ganz wenig Kontakte dazu, muss ich ehrlich sagen, beziehungsweise keinen. Und dem habe ich unter irgendeinem coolen Foto, sollte ich dem schreiben, und ich habe es natürlich auch gemacht, irgendwie soll dir von Benzema ausrichten, irgendwie alles scheiße, was du machst.
Ja, der singt in einem Lied von Benzema, deswegen, das weißt du vielleicht nicht, aber...
Nee, weiß ich auch nicht, aber ist ja auch egal, jedenfalls irgendwie alles scheiße. So, und da habe ich dann doch geschaut, dass ich dann nach der Sendung schnell zum Flughafen komme. das war auch der einzigste, und der Klaas kam dann direkt nach der Sendung zu mir. Ich glaube, er kennt ihn ein bisschen, mach dir keine Sorgen, dem Capital, dem habe ich Bescheid gesagt. Ist der Einzige. Er hat gesagt, ja, ist auch der Einzige, vor dem ich Angst hätte.
Also, aber sonst hat da keiner großartig reagiert, oder?
Nein, warum auch? Also, ist ja, kennt mich ja auch ein bisschen.
Schade eigentlich.
Ja, schade. Ich musste nichts gut machen, wurde nicht beleidigt, keine Freundschaften gekündigt. Alles gut.
Die Freundschaft mit Kapi gibt's noch, also.
Ja. Dadurch erst aufgebaut worden. Dann möchte ich uns nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Warum uns? Nein, wir haben nicht gleichzeitig am gleichen Tag Geburtstag. Aber vor ein paar Tagen wurde die Toni-Kroos-Stiftung 5 Jahre alt. Und deswegen sage ich auch uns, weil du da sehr ja auch involviert bist, informiert bist und vor allem engagiert bist. Und das, deswegen trägt die zwar meinen Namen, zumindest deinen ja auch teilweise. Und es waren einfach 5 gute Jahre und dass du da einfach auch ja, uns so unterstützt, das hat mir...
Das hat mir imponiert.
Keiner könnte das besser sagen als Opa.
Dann lass mich noch mal kurz, dass du die Stiftung überhaupt begründet hast.
Das hat mir imponiert.
Fantastisch, vielen Dank. Ja, ich möchte natürlich, bevor wir ein bisschen ins Detail gehen, möchte ich natürlich erstmal auch ein bisschen allgemein was dazu sagen für alle Zuhörer, die noch nichts von meiner Stiftung gehört haben. Ein paar allgemeine Infos sind einfach, dass unser Grundgedanke ist, dass wir kranken und teilweise auch todkranken Kindern Wünsche erfüllen und versuchen auch deren Familien und Eltern im Alltag mit verschiedensten Anschaffungen zu helfen. Wir kooperieren da mittlerweile mit 5 Einrichtungen. Es ist einmal das Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf, dann einmal das Kinderkrankenhaus in Köln, das Kinderhospiz Sonnenhof in Berlin, da kommen wir später dazu, das Kinderhaus in Viersen und einen ambulanten Kinderhospizdienst in Greifswald, unsere Heimat, um da auch ein bisschen so einen Heimatbezug zu haben. Und was heißt diese Wünsche? Um bei diesen Wünschen einfach so ein bisschen konkreter zu werden, kann ich mal ein paar Beispiele, weil man kann sich vorstellen, dass von vielen Kindern natürlich die Wünsche sehr, 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 sehr vielfältig sind. Aber um mal ein paar zu nennen, ist beispielsweise, wir haben Kindern, Familien beispielsweise auch ein paar Urlaube finanziert, was sie sich selbst nicht finanzieren könnten. Natürlich dann irgendwie für die ganze Familie toll. Wir haben einem Kind einen Helikopterflug spendiert, weil das der große Traum war. Auch zu dieser Geschichte kommen wir gleich noch kurz. Dann, was ganz oft der Fall ist, es gibt so Galileo-Geräte, weil viele dieser Kinder sind an Geneffekten erkrankt. Und das heißt einfach auch, dass oft die Fähigkeiten oder auch Muskeln sich irgendwie zurückentwickeln. Und dieses Galileo-Gerät, das muss man sich vorstellen, das ist so ein Gerät, wo man sich draufstellt, das kann vibrieren und so weiter. Und das ist einfach für diesen Erhalt wenigstens dieser Muskeln gut. Es gibt, wir haben Kunsttherapien für Kids, die da irgendwie total aufgehen, finanziert. Natürlich auch Stadion, Konzertbesuche und so weiter und so fort. Und wenn man auch noch das eine oder andere Beispiel für Anschaffung für Familie, Eltern sagen kann, dann ist es einfach so, dass es uns in dem Fall darum geht, denen das ein bisschen zu erleichtern, dieses Leben. Da waren schon Sachen wie Badumbau dabei. Ja, die Kinder, die werden ja trotzdem auch größer, aber können halt meistens sich selbst nicht waschen beispielsweise. Und da haben wir oft schon Bäder dann halt einfach so ein bisschen behindertengerecht umgebaut, dass es für die Eltern einfacher ist. Oder Autoumbau, damit die Sitze für die Kids da reinpassen. Oder Autokauf oder Treppenlifte, ganz wichtig. Falls man zweistöckig wohnt, das Kind, was sich nicht fortbewegen kann, hoch und runter und das immer tragen. Einige Eltern sind auch dann manchmal schon ein bisschen älter. Da helfen Treppenlifte beispielsweise sehr. Und das sind jetzt wirklich nur ein paar Beispiele. Das war jetzt in den 5 Jahren natürlich deutlich mehr. Aber das sind so sehr gängige Sachen, die wir schon gemacht haben. Und da bist eben du als Botschafter dieser Stiftung, hast da in meinen Augen eine ganz wichtige Rolle. Nicht nur, weil du das Hospiz Sonnenhof in Berlin bist, wo du schon oft vor Ort warst, sondern weil du auch so einfach tust, was du kannst dafür. Was gibt's dann für dich in diesen 5 Jahren? Gab's da spezielle Momente? Hat dich was besonders berührt oder gibt's allgemein was von dir zu sagen?
Ja, was man vielleicht noch zufügen kann, was jetzt nicht gesagt hast, ist ja auch, dass man sich aus den Familien, dass die kranken Kinder ja auch oft gesunde Geschwister haben, Geschwisterkinder, und dass wir mit der Stiftung uns ja auch um diese gesunden Kinder kümmern, weil die ja wirklich dann auch oft zu kurz kommen, weil sich ja dann die ganze Aufmerksamkeit und Hilfe fast ja auf das kranke Kind bezieht, und dass auch die Geschwisterkinder, die gesund sind, dass wir denen auch Highlights schaffen, dass denen Aufmerksamkeit zuteil kommt, ist ja auch ein sehr wichtiger Faktor. Für mich, wenn ich jetzt für mich persönlich spreche, gab es für mich eine ganz einschneidende Erfahrung. Das war einfach mein erster Besuch in dem Hospiz hier in dem Sonnenhof in Berlin. ja, habe mich sehr schwer getan, da hinzugehen, weil man ja mit dem Hospiz jetzt nicht unbedingt schöne Gedanken verbindet. Aber ja, sobald ich da rein bin in die Tür, das war eine absolut positive, herzliche, ja, fast schon lustige Stimmung. Die Kinder, die Familien, die sind gut drauf da, die werden gut betreut. Das ist zwar wie eine Art Krankenhaus, aber du kommst da rein und hast niemals das Gefühl, dass du im Krankenhaus bist. Und
ja, das stimmt. Ja,
die Familien, die Krankenkinder oder die Geschwisterkinder, die sind einfach so dankbar für jede Kleinigkeit, für jede Aufmerksamkeit, für jede Ablenkung. Und das hat mich zutiefst beeindruckt, weil wenn du in ein Hospiz kommst als krankes Kind, dann weißt du ja, dass du sterben wirst. Und erstmal diese Entscheidung zu treffen, ins Hospiz zu gehen, das muss ja eine unglaublich schwere zu sein. Aber ja, wenn man da ist, diese Stimmung und dieses Miteinander und diese Freude, die da trotzdem herrscht, das hat mich zutiefst beeindruckt. Und für mich sind das einfach diese Leute, die da sind, sowohl die Pfleger als auch die Familien, das sind für mich die wahren Helden in unserem Alltag. Und kann es eigentlich nur jedem empfehlen, mal diese Erfahrung zu machen, in so ein Hospiz zu gehen, weil das einfach ja, einem auch die Augen öffnet. Oder dass man auch mal mit Problemen anders umgeht und dass man vielleicht sogar feststellt, dass man eigentlich gar keine Probleme hat, weil wer die Geschichten auch da vor Ort hört, der weiß, es gibt einfach so viel Wichtigeres als irgendwelche kleinen Probleme im Alltag. Und das war für mich eine einschneidende Erfahrung. Und du hast, glaube ich, gerade das Kind mit dem Hubschrauber-Rundflug angesprochen.
Richtig. Das war, ich weiß, dass Janina, bei dir da direkt die Alarmglocken angehen.
Ja, na klar. Das war die Janina, die ja, das als letzten Wunsch hatte, nochmal ans Meer zu kommen und dort einen Hubschrauber-Rundflug zu machen. Und ich hatte die große Ehre und Freude, ihr zu übermitteln, dass wir ihr diesen Wunsch erfüllen können. Puh, ja, wenn ich daran zurückdenke, kriege ich direkt wieder Gänsehaut, muss ich sagen, weil als ich dann die Dankbarkeit und die Freude in ihren Augen gesehen habe, als ich ihr die Nachricht überbracht habe, das ist ja nicht mit Worten zu beschreiben, dieses Gefühl. Und die Mama war auch dabei, die hat sich tausendmal bedankt. Es war einfach ja überwältigend, das mit anzusehen. Und ja, leider haben wir dann auch die Nachricht bekommen, ein paar Wochen später, dass Janina dann verstorben ist. Und ja, das war somit mein emotionalster Moment in den 5 Jahren.
Ja, absolut. Also das weiß ich ja. Ich habe noch die Bilder oder die Fotos vor mir, die es ja gibt, wo du ihr das auch übermittelst. Und ja, das ist da merkt man ja auch, und wenn man diese Reaktion sieht der Eltern, der Kinder, wenn man ihnen eben vermittelt, dass man ihnen hilft. Und das sind ja, für uns sind das ja normale Hilfen, ne? Auch die vielen Sachen, die ich gerade angesprochen habe, ne? Da denken wir im Alltag gar nicht drüber nach, und anderen macht man da das Leben so viel mit einfacher. Und das dann da merkt man dann einfach auch, dass es, ja, dass man damit genau irgendwie das Richtige macht. Oft werde ich ja auch gefragt, sag ich mal, wie machst du das aus Madrid? Ich meine, die Stiftung ist in Deutschland, und das ist richtig. Und ich weiß ja, dass du hast ja in den letzten Folgen immer mal wieder jemanden gegrüßt. Und das übernehme ich mal hier in dieser Folge. Und das gebe ich gerne an die Claudia Barth weiter. Das ist nämlich die Dame, die für mich, ja, für die Stiftung in Deutschland eben angestellt ist und arbeitet und eben diesen ersten direkten Kontakt zu den Familien hat, sich dort ein Bild macht und das dann alle Anfragen gesammelt quasi ja an mich und meine Frau hier nach Madrid schickt, wo wir uns dann hier einen Überblick machen können und eben dann irgendwie entscheiden können. Und sie ist da eben ganz wichtig, weil sie eben diesen persönlichen Kontakt zu jeder Familie, der wir geholfen haben bisher, einfach hat und vor allem auch beibehält, ne? Das ist für mich ganz wichtig, dass sie wirklich das Gefühl haben, und wir werden hier top betreut, und wir sagen nicht, komm, wir machen das, okay, und dann ist vergessen, sondern da wird sich vorher angeguckt, was kann man machen, dann wird's gemacht, dann wird danach geguckt, wie sieht's jetzt aus, besser, und mit vielen, weiß ich, hat sie auch über Jahre nach wie vor Kontakt, und das ist einfach Das sind einfach ja sehr, sehr schöne Geschichten. Und ich meine, du weißt, ich selbst, wenn wir mal in Deutschland sind, wir waren zusammen im Sonnenhof und so weiter, versuche ich natürlich auch die Einrichtung zu besuchen. Und ja, wenn man da dann auch natürlich die Freude sieht, einfach nur teilweise nur mit Präsenz da zu sein. Mich hat auch einmal sehr bewegt im Sonnenhof. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Kleine hieß, aber die Mama hat gesagt, ich glaube Emil, der kleine Emil, hat gesagt einfach, sie hat ihr Kind nach 2 Jahren endlich mal wieder lachen sehen. Und einfach nur, weil man da war. Und ja, da kann ich auch nur von hier aus aufrufen an alle, die diese Möglichkeit haben, das zu machen. Weil es ist unbezahlbar und ist am Ende dann einfach auch wirklich ja, das Wichtigste. Und eben habe ich ja schon gesagt, dass eben die Claudia auch uns, und damit ist natürlich auch in erster Linie meine Frau genannt, die unfassbar viel für die Stiftung macht und auch da schon, sage ich mal, vor mir viele Sachen abnimmt, sodass dann zu mir meistens das kommt, um's zu entscheiden. Ich kenne natürlich jeden Fall, sage ich mal, also jede Familie, der wir helfen, aber es wird eben da schon so viel Vorinformationen weggenommen oder Vorinformationen eingeholt, dass ich das für mich eben übersichtlich und gut machen lässt. Von daher bin ich dann natürlich auch sehr dankbar. Und um einfach die Chance auch einfach mal zu nutzen, natürlich auch von dieser Seite aus, wir haben über die 5 Jahre wirklich einen richtig schönen Stamm an Spendern zusammenbekommen, die wir von unserer Arbeit überzeugt haben. Und da in diese Richtung gerne mal ein ganz großes Danke. Und ich hoffe natürlich, dass wir über die Jahre, um auch einen kurzen Ausblick zu geben, immer mehr Leute dazu bekommen, weil davon lebt das alles natürlich auch. Und ja, ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr viele Jahre damit erfolgreich sein können. Wäre jetzt von meiner Seite aus Punkt.
Ja, sehr gut. Von mir auch nochmal, Claudia, du bist super. Du machst das gut.
Du machst das gut. Sehr gut.
Ja, sehr gut.
Ja, wir machen heiter weiter. Du hast ja jetzt, ja, ich sag mal so, ich mach mal eine Klammer davor, unbezahlten Urlaub aktuell. Und auch wenn das jetzt nicht kein durchweg positives Thema ist, will ich dann das natürlich doch noch positiv machen, denn ich würde gerne mit dir auf ein paar gemeinsame Urlaube zurückblicken und ganz sicher gibt's da, ja, oh je, du sagst es, und ganz sicher gibt's da sicher so einige Anekdoten. Was natürlich mir als erstes in den Kopf kommt, ist 2008 Urlaub mit unseren Cousins Andi und Micha, die auch ganz sicher diesen Podcast hören. Ganz liebe Grüße. Und man muss dazu sagen, es war der erste Urlaub, also wir 4 Jungs, es war der erste Urlaub ohne Eltern. Wir haben ehrlich gesagt nicht sehr lange gebraucht, als wir dort angekommen sind. Es war auf Fuerteventura, das zur Vollständigkeit. Wir haben nicht lange gebraucht, um auf uns aufmerksam zu machen in dem Hotel, denn wir kamen relativ spät an und sind direkt erstmal in Schlappen und kurzen Hosen zum Abendessen ins Restaurant gegangen. Da haben wir schon gedacht, was sind das für 4 Idioten. Und etwas später, ich habe mir ganz fest vorgenommen, dass wir in den kommenden Folgen, weil das haben wir in den letzten 1-2 genug gemacht, nicht über irgendwelche Trinkeskapaden sprechen, weil das wird uns nicht gerecht, weil das alles schon 7, 8, 9 Jahre her ist.
Ja, aber ist schon, und das schon ist schön. Jetzt,
war schon schön. Ja, und das ist jetzt auch 12 Jahre her, von daher nicht schlimm. Auch du hast natürlich an dem ersten Abend wieder auf dich aufmerksam gemacht, indem du erstmal am ersten Abend auf dem Weg auf die Toilette in die Hecke gefallen bist, rückwärts. Und da wussten dann wirklich alle, dass wir jetzt wirklich angekommen sind.
Wir sind da.
Ja, hast du zu diesem Urlaub noch die ein oder andere Erinnerung? Oder hast du das absichtlich gelöscht?
Nö, also 2008, das heißt, da war ich 17, kann man mal machen, ne? Ich habe die eine große Erinnerung, die du wahrscheinlich auch noch hast, dass wir alle mit der Motivation hingefahren sind, zu sagen, ach, gehen wir mal richtig Gas, ohne Eltern, alles drum und dran. Aber die eine große Erinnerung, die ich dann wirklich habe an den Urlaub, ist, ja, wir drei, also Andi, Micha und ich, haben Gas gegeben und du hast deine Frau fürs Leben kennengelernt. Das ist die Erinnerung, die ich habe. Also hast
du ja auch Gas gegeben. Ich muss jetzt wohl auch sagen, dass das auch Sinne? Für mich, ich muss wahrscheinlich sagen, dass das auch für mich die Erinnerung dieses Urlaubs ist.
Ja, ich dachte, wahrscheinlich hast du die noch, die Erinnerung.
Ja, habe ich auch noch. Ja, nein, das stimmt. Das stimmt. Zur Erklärung. Also meine Frau Jessie war dort Kinderanimateurin. Man muss dazu sagen, wir waren mit Du 17, ich 18, nicht ganz in ihrer Altersklasse. Also wir waren nicht in ihrer Gruppe. Also da haben wir nicht kennengelernt. Ja, aber wirklich knapp.
Und ja, im gewissen Zustand dann schon.
Ja, wahrscheinlich. Und ja, wir haben uns dann so ein bisschen kennengelernt, ne? Und dann war es, lange Rede, kurzer Sinn, dass sie eigentlich quasi, sie ist nicht direkt mitgekommen, aber ein paar Wochen später nach Deutschland und ist dann auch direkt dort geblieben. Und ab dann waren wir bis heute zusammen. Also auch da nochmal, Andi, unser Cousin, hat damals ja das Hotel rausgesucht. Damit hat er in dem Fall auch dafür gesorgt und damit natürlich einen Glücksgriff. Aber ich habe noch eine kleine Geschichte, was du wahrscheinlich verdrängt hast aus dem Urlaub. Weißt du, dass wir da das erste Mal Jetski gefahren sind? Sorry, das ist schon vorher lachen. Das ist für die Zuhörer natürlich ein bisschen schwierig, aber ich werde das aufklären.
Natürlich weiß ich das noch. Und zwar haben wir das Urlaubsgeld, was Oma uns in die Hand gedrückt hat, haben wir fürs Jetski-Fahren auf jeden Fall draufgehauen.
Aber, würdest du das nochmal machen? Ist meine Schlussfrage.
Ich sag mal so, ich würde anders Jetski fahren, aber du wolltest das ja gerne erzählen, den Rest weiß ich nicht mehr.
Ja, ich erzähle das sehr gerne. Ist mir schon klar, dass du das nicht mehr weißt oder verdrängt hast. Jedenfalls war das... ja, wie du richtig gesagt hast, Jetski fahren, das macht man natürlich als erstes mal so ein bisschen sicherer, haben da auch so Begleitung, quasi professionelle Begleitung gehabt. Ja, man kann sich vorstellen, also in dem Alter habe ich mich dann wirklich noch irgendwie, oder immer noch, aber ein bisschen mehr noch, irgendwie als großer Bruder gefühlt, der natürlich in dem Urlaub ohne Eltern natürlich auch dann ein bisschen auf seinen kleinen Bruder aufpasst und hat gesagt, komm, erst mal Jetski, cool. Hab dir aber gesagt, du, wir sind das noch nie gefahren, mach erstmal ein bisschen langsam, ja. Und wir sind noch nicht aus dem Hafen raus, wirklich. Wir sind dann wirklich so in Linien gefahren, muss man sagen, so hinterher. Und das war echt noch langsam, weil im Hafen darf man eh nicht schnell. Und er hat wieder probiert da hinten und gemacht und getan. Und das erste Mal, ich war vor dir, gucke ich zurück und dann sehe ich dein Jetski da alleine rumfahren. Und da saß auch keiner mehr drauf. Und da war ich so sauer. Ich war echt nicht sauer in meinem Leben auf dich, ne? Da war ich so sauer auf dich. Warum du da nicht einfach erstmal ein bisschen vorsichtig machst und wirklich, also erst hatte ich echt Angst, ne? Weil ich habe nur das Jetski gesehen, dich nicht. Und irgendwann sehe ich da so einen Kopf schwimmen, das musste dann deiner sein. Und ja, dann war ich richtig sauer. Wirklich, das ging mir richtig auf den Sack. Aber ja, also du bist da, wie gesagt, direkt ins Hafenbecken gefallen. Was da passiert ist, vielleicht kannst du das noch ganz kurz erklären, aber
das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Da kam eine Welle, glaube ich. Ich glaube, da kam eine Welle.
Eine große Welle. Die in den Häfen sind auch echt immer groß. Ja. Gut, das war ein Urlaub, ein anderer Urlaub, und das ist, glaube ich, jetzt, weiß ich nicht, das ist aber auch bestimmt schon 9 Jahre her oder so. Das war ein Mallorca-Urlaub. Da war es dann Gott sei Dank schon so, dass wir alle Frauen hatten. Das heißt, wir haben uns beruhigt, wir sind ruhiger geworden.
Naja.
Und du extrem ruhig vor allem. Und da Mallorca wirklich eine sehr schöne Insel ist, manchmal wird die ja so ein bisschen ja ins schlechte Licht gestellt, natürlich. Ja, da haben wir Deutschen auch wahrscheinlich unseren Anteil. Aber es ist eben sehr schön und vor allem von. Ja. Aber vor allem auch vom Wasser aus. Und haben wir dann gesagt, okay, wir machen so einen Bootsausflug, haben uns ein Boot genommen, sind alle Buchten abgefahren. Und dann hatten wir noch eine sehr gute Idee in einer Bucht. Da war so ein richtig schöner, und ich verspreche euch allen da draußen, es wird Material geben. Es gibt Begleitmaterial und das werdet ihr alle zu sehen bekommen, ob Felix das will oder nicht. Und da war jedenfalls ein richtig schöner Felsen, sagen wir mal so 12 bis 15 Meter hoch. Dann da sind wir angelegt da mit dem Boot und da unser Fahrer da, Skipper nennt man das ja, sagte, okay, das Wasser ist so 6 bis 7 Meter tief, also wenn man sich traut, kann man da reinspringen und da passiert nichts. So, jetzt sind wir da natürlich erstmal mit wir, muss man dazu sagen, Jessys Bruder, Andi, du und ich, und sind da hochgeklettert zu diesem Felsen. Möchtest du weiterreden oder soll ich?
Nee, und da saß dann Ronaldo, oder wie war das nochmal?
Ja, und dann bin ich gesprungen. Nein, jedenfalls war das natürlich so, dass wir sagen, okay, wir springen da jetzt runter, mein Gott. Und ich habe heute noch das Kreischen der Frauen in den Ohren vom Boot. Macht das nicht, seid ihr bekloppt? Naja, jedenfalls habe ich da runtergeguckt, 3-2-1, bin runtergesprungen. Und es war auch, ja, war richtig geil, muss ich sagen. So, dann habe ich natürlich gesagt, komm, Andi, Felix, was ist los mit euch? Und dann standet ihr da, weiß nicht, 5-6 Minuten, wolltet runterspringen oder nicht und so weiter. Und ja, was ging da in deinem Kopf vor? Bist du gesprungen, Felix?
Ich weiß ja nicht, was es hier jetzt soll, ob du mich jetzt hier bloßstellen willst oder sonst was. Das,
ich will ja hier einfach ein paar schöne Urlaubsanekdoten erzählen. Einfach ganz entspannt. Ich finde, da sind wir auch unseren Zuhörern schuldig. Ja, ich habe nichts dafür. Nö,
ich hatte in dem Moment einfach noch Lust zu leben. Also von daher, ich glaube, du hast es in dem Fall richtig gemacht, dass du wie so oft einfach nicht nachgedacht hast und einfach gesprungen bist. Wenn ich das gemacht hätte, ja, keine Überraschung, wäre ich auch gesprungen. Aber ich habe halt da gestanden, habe runtergeschaut und gesagt, mal gucken, lass mir noch ein bisschen Zeit. Dazu kommt, dass ich jemand bin, der extreme Höhenangst hat. Und ja, mit jeder Sekunde eigentlich, die ich mehr drüber nachgedacht habe, war für mich klar, den Scheiß mache ich nicht. Das andere war natürlich, ich wollte mir natürlich das nicht anhören, was ich ja, weil ich gerade feststelle, bis heute mir anhören musste, dass ich nicht gesprungen bin. Aber ich habe dann abgewogen, was ist schlimmer, und dann habe ich mich fürs Leben entschieden und bin dann wieder runtergeklettert und bin dann aus einem Meter wieder reingesprungen und ganz gemütlich zum Boot geschwommen und war trotzdem mit mir im Rhein, muss ich sagen. Und das bin ich auch heute noch. Da warst du dann auch nicht mehr der große Bruder, der aufpasst, ne? Da wolltest du nicht da runterspringen.
Ja, natürlich war ich das. Ich bin vorgesprungen, hab getestet. Und du hast dich nicht getraut. Das ist ganz einfach. Da gibt's gar nichts zu sagen.
Ich bin halt beim Jetski vorgesprungen. Da bist du nicht gesprungen.
Richtig, aus 50 Zentimeter. Ja. Naja. Und wir schauen ja auch immer so ein bisschen nach links und rechts. Wir sind ja quasi noch Podcast-Neulinge jetzt mit unserer erst fünften Folge und möchten da ganz gerne. Wir haben uns ja was abgeschaut. Ne? Man will ja von den richtig Guten auch lernen. Ne? Und was ja irgendwie
von den
auch
Besten,
so ein,
würde ich sogar sagen.
Von den Besten. Was ja irgendwie auch immer so ein Trick sein kann, ne? Und damit auch beim nächsten Mal wieder zuhören und um mal hier ganz offen zu sprechen, ist natürlich irgendwas so ein bisschen anteasern, ne? Und das habe ich mal gehört, und wenn man von den Besten spricht, dann kommen wir automatisch zu Baywatch Berlin. Und da gab es auch schon die eine oder andere Geschichte, die dann mal so leicht, ja, so leicht anerzählt wurde, dann aber nicht weiter und auf die nächste Folge und so weiter. Und das scheint ja recht gut zu klappen, denn wie ich gesehen habe, unter der Woche war das eine Zeit lang, dass sie auf Platz 1 der Apple Podcast Charts waren. Ich hab's getwittert kurz danach, womit mit Recht. Hör da wirklich sehr, sehr gerne zu und kann auch jedem, der natürlich erst einfach mal Luppen hört, auch empfehlen, sich diesen Podcast anzuhören. Die drei Kollegen Häufer Umlauf, Lund und Schmidt machen da wirklich einen sehr, sehr guten Job, sehr, sehr gut anzuhören. Und wir versuchen jetzt mal was anzuteasern, okay? Findest du, ich mal gucken, ob wir da den einen oder anderen noch anlocken. Und wir machen das eben dann so wie die und nicht so, weißt du noch früher, wir sind ja alte GZSZ-Fans, wenn das irgendwie so ganz am Ende so die spannende Szene ist. Genau. Ja, ich hoffe, dass das nur als Randinformation genommen wird. Wir haben GZSZ geguckt, da kannst du dich ja jetzt auch mal hinstellen und hier dazu stehen.
Ja, aber auch seit 10 Jahren schon nicht mehr.
Das stimmt. Ich sag ja auch früher. Und da ist ja dann auch immer am Ende so diese spannende, ne, wenn Joe Gerner wieder irgendwas verbrochen hat und dann, dass man gespannt guckt, am nächsten Tag, wie es weitergeht und so, aber rückblickend ist natürlich ganz schlecht, weil irgendwie geht es dann irgendwie doch normal, weil das ist gar nicht spannend. So wollen wir das nicht machen, aber natürlich, und wir hätten jetzt noch eine dritte richtig gute Urlaubsgeschichte, aber ich möchte auch, dass der Felix, der gestern Vater geworden ist, natürlich auch sich wieder um Frau und Kind kümmern kann. Trotzdem ein, zwei Sachen zu dieser Geschichte, die wir dann ganz sicher in 2 Wochen erzählen. Und da geht's nämlich um den Urlaub 2014. Und bei 2014 klingelt's vielleicht bei dem einen oder anderen. 2014 war unter anderem die Weltmeisterschaft, die nicht unerfolgreich war, und der Wechsel nach Madrid. Was für ein Sommer. Sehr gut, mach weiter so. Du untermalst das ein bisschen Musik, okay? Und da unter anderem kann man da natürlich drüber sprechen, wie war Felix sein Abend vom WM-Finale? Warum musste
ich? Weiß ich nicht mehr.
Ich hatte bis dahin ein Haus auf Mallorca, privat. Warum musste ich wegen Real Madrid mein Haus auf Mallorca verkaufen? Ist natürlich, muss man sich natürlich auch anhören, ne?
Und? Oder dein Haus während des Urlaubs wechseln.
Auch das
ist passiert. Zu viel Information?
Und danach verkaufen? Nee, ich glaube nicht. Okay. Und vor allem, wie königlich hat mich Real nicht nur zur Präsentation und Vertragsunterschrift chauffiert oder uns, du warst dabei, sondern auch vor Ort behandelt. Das alles sind Sachen für die nächste Folge vom Podcast. Abschließend kann es auch heute erstmal nur das Anfangsthema geben. Felix, ich hoffe, dass du jetzt schnell zurückkommst zu Frau und Kind. Ich hoffe, dass du wirst dich jetzt, denke ich, sofort wieder informieren, ob alles gut ist. Ich hoffe, dass ihr alle oder du die anderen zwei morgen nach Hause holen kannst. Und dann wünsche ich dir alles Gute und natürlich wenig Schlaf. Du konntest dich 29 Jahre lang ausschlafen. Das hat ein Ende, mein Freund. So viel kann ich dir aus Erfahrung sagen.
Wenn das Kind nach mir kommt, dann wird es auch viel schlafen. Von daher kein Problem. Aber ja, das werde ich jetzt ganz schnell tun. Ich bin, wie gesagt, sehr glücklich und trotzdem nie vergessen, einfach mal luppen, ne? Und wohin gehen nochmal die Hörerfragen? Das können wir auch nochmal zum Abschluss sagen. Sag mal, da
das bist du der Experte für. Richtig, ja, da bin ich der Experte für. Das suche ich ja auch immer raus für uns. Das kann man ja auch mal verraten. luppen@studio-bummens.de. Ihr seht, wir bearbeiten die Fragen. Wir holen sie so gut es möglich hier in die Sendung. Und den Podcast ansonsten natürlich so wie immer bei Apple, Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auf in zwei Wochen mit...
Sag mal noch kurz, wie steht's bei Bremen?
Keine Ahnung.
Reicht mir,
glaube ich. Ich glaube,
1-0 noch zur Halbzeit. Jetzt gerade. Ja, sehr gut.
Das wird reichen. Okay.
Alles klar. Dann besser wird's nicht, mein Junge.
Ja. Unterhalten wir uns das nächste Mal über Bremens Klassenerhalt.
Und Reals Meisterschaft.
Alles klar. Hoffentlich Reals Meisterschaft. Und
ja, ist ja versprochen.
Den Sommer 2014. Also, liebe Freunde, bis in zwei Wochen. Oh. Tschüss.
Und tschüss.
Einfach mal luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.